Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kollege Beckmann-Agetta, sehr geehrter Herr Präsident Füssoglu, ich hoffe, ich werde Sie nicht ein bisschen zu sehr langweilen. Sie sehen hier die Bedeutung von Papanikolaos Pionierarbeit in Gegenwart und Zukunft. Und ich muss Sie darauf einstimmen, dass es sich hierbei um eine sehr umstrittene Zukunft handelt. Und eigentlich müsste diesen Vortrag meine Kollegin, Frau Professor Wiener, halten, als Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Zytologie. Sie hat mir die Ehre abgetreten, weil sie gemeint hat, ich solle auch ein bisschen die Fahne der Griechischen Gesellschaft für klinische Zytologie hochhalten, weil die Mitglied im Europäischen Dachverband sind. Und wenn ich im Prinzip den Vortrag beginne über die Bedeutung von Papanikolaou heute und in der Zukunft, so muss ich leider mit etwas beginnen. Das heißt, ich bin gezwungen zu deklarieren, dass ich keinerlei finanziellen Verknüpfungen mit diversen Privatfirmen habe. Und Sie werden sich fragen, was soll diese Aussage in diesen Hallen? Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, es geht hier um einen Milliardenmarkt. Das heißt, der Pap-Abstrich ist inzwischen von den verschiedenen Firmen als ein wirklicher Markt erkannt worden. Und hier geht es um einen Verdrängungswettkampf, der quer durch Europa, quer durch die ganze Welt tobt. Und ich möchte Sie ein bisschen an meinem Blickwinkel teilhaben lassen. Sie alle wissen, wir haben es bereits dankenswerterweise gehört, ist der Pap-Abstrich in seiner prinzipiellen Anwendungsart seit 60 Jahren weitgehend unverändert. Es ist sicher einfach anwendbar, billig. Nur damit Sie einen Vergleich haben, die Gestehungskosten liegen bei ungefähr einem Euro. Und trotzdem ist es die beste Test in der Präventivmedizin, den wir kennen. Und konsequent angewandt hat dieser Test immerhin zu einer Reduktion der Mortalität, also der Sterblichkeit am Gebärmutterhalskrebs, in bis zu 70% geführt. Und das haben die skandinavischen Länder in beeindruckender Art und Weise gezeigt. Dennoch wird diese Methode aber immer wieder von der Industrie in Frage gestellt, aus ganz klaren monetären Interessen. Und ich möchte Sie ein bisschen teilhaben lassen. Der Pap-Test ist relativ simpel. Sie sehen hier, wie bereits vorher angesprochen, es wird mit Hilfe einer Spatelbürste werden Zellen gewonnen. Und jetzt stellen Sie sich ganz vereinfacht die Frage, was hat Herr Papanikolaou damit gemacht? Herr Papanikolaou hat, wie bereits beschrieben, die Fähigkeit gehabt, Zellbilder zu erkennen. Und er hat zusätzlich die Fähigkeit gehabt, diese Zellbilder in bestimmte Kategorien einzuteilen. Das heißt, das ist schon allein nicht schlecht, aber was er geschafft hat, und auch das haben Sie bereits gehört, er hat die Fähigkeit gehabt, praktisch ein Alphabet zu entwickeln. Das heißt, eine Kommunikationssprache zwischen dem, der mikroskopiert, und dem Gynäkologen. Und das hat er mit seinen Befundkategorien nach Papanikolaou gemacht. Daraus haben sich, wie wir auch ebenfalls bereits gehört haben, die entsprechenden nationalen Befundungskategorien entwickelt, wie die Münchner Nomenklatur. Aber es gibt natürlich auch inzwischen eine internationale Befundungs- oder Kategorie, die Bethesda-Nomenklatur. Und in vielen Ländern der Welt werden beide, also die nationale und die internationale Nomenklaturen, parallel angewandt. Und die Frage ist eine ganz simple: Warum machen wir das? Sie sehen hier ein Zellbild einer leichten Krebsvorstufe. Wir nennen sie im deutschen Sprachraum Österreich, Deutschland und Schweiz den sogenannten PAP3D. Die Amerikaner würden dazu sagen L-Seal, also, und wir meinen alle dasselbe. Und was der Vorteil ist, dieses Alphabets, das wir alle weiterentwickelt haben, ist das, wir können alte mit neuen Befunden miteinander vergleichen. Wir können den Befund, der in Wien erstellt wird, mit einem Befund, der in New York erstellt wird, vergleichen. Und wir können es auch mit dem Verlauf der Patientinnen korrelieren. Das heißt, in diesem Fall können wir, wenn eine Patientin den Befund hätte, eines PAP3D, können wir mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass sich das Zellbild innerhalb eines Zeitraums von 2 Jahren in fast der Hälfte aller Fälle normalisieren wird. Das heißt, wir können hier absolut beschwichtigend eingreifen und sagen, bitte zuwarten, es ist keine Intervention möglich. Wir wissen aus Erfahrung, in 17% wird sich das Zellbild leicht verbessern, in 27% wird es gleich bleiben, das heißt, die Patientin muss halt regelmäßig zur Kontrolle kommen, bis man irgendwann entscheidet, Therapie, oder es hat sich dann gebessert. Aber unser Problem und unsere Zielsetzung ist die Tatsache, dass in etwa 10% der Fälle sich aus einem kontrollbedürftigen Zellbild ein Zellbild entwickeln kann oder eine Läsion entwickeln kann, die später zum Krebs führt. Und hier haben wir eine Sprache gefunden, die es uns erlaubt, solche Befunde miteinander zu vergleichen. Wie bereits der Kollege Breitenegger angeführt hat, können wir mit Hilfe also von zytologischen Untersuchungen diese Veränderungen frühzeitig erkennen. Wir sprechen dann je nachdem von einer leichten, mäßigen bis hin zu einer schweren Dysplasie, aus der sich letztendlich das Karzinom entwickeln kann. Wichtig ist, dass wenn wir sagen, es handelt sich zytologisch um einer leichten oder mäßigen Dysplasie, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Läsion sich zurückentwickeln kann, noch immer relativ gut. Und das ist praktisch die Kernaussage des Herrn Papanikolaou oder einer seiner Kernaussagen. Natürlich ist man hergegangen, insbesondere unter dem Einfluss von verschiedenen Interessen, sei es von Firmenseite her, sei es aber auch von Initiativen, Kollegen, hat man versucht, das klassische Verfahren zu optimieren. Das ist der sportliche Ehrgeiz eines jeden Kollegen. Das heißt, was Herr Papanikolaou kann mit seiner Färbung, ich kann es noch optimieren. Und Sie sehen hier, das ist ein relativ rezentes Bild, was ein Kollege aus Belgien gemacht hat. Er hat mit diesen Zellen, er hat sie zum Teil filtriert, zentrifugiert, dekantiert, aber letztendlich hat er damit keine größere Verbesserung erzielt. Was jedoch eine deutliche Veränderung im ganzen Ablauf des Abstriches herbeigeführt hat, ist die sogenannte Dünnschichtzytologie. Das heißt, im Regelfall wird mit einer Bürste oder einem Spatel werden die Zellen vom Gebärmutterhals entnommen und sie werden am Objektträger ausgestrichen. Bei der sogenannten Dünnschichtzytologie hingegen werden diese Zellen nicht auf den Objektträger übertragen, sondern in eine Flüssigkeit. Und sie können in dieser Flüssigkeit tagelang, wochenlang, ja monatelang verharren und man kann sie dann unter standardisierten Bedingungen, also weit jenseits des Einflusses von Gynäkologen, im Labor unter standardisierten Bedingungen weiter aufarbeiten. Das hat jetzt nun den Vorteil, dass wir die Zelllagen, dass wir nicht Zelllagen haben, die sich sehr stark überlagern, sondern die meisten Zellen liegen nebeneinander. Wir haben eine Reduktion an Schleim- und Entzündungszellen und das hat im Endeffekt eine bessere Beurteilbarkeit der Abstriche zur Folge. Aber die Anzahl der beurteilbaren Zellen ist methodenbedingt reduziert. So. Das heißt, wir haben hier ein Verfahren, das in vielen Ländern, Amerika und seit 2004 in England eingesetzt wird, nicht aber in Österreich. Und die Frage, die man sich stellen muss, warum wird es denn gemacht und welchen Benefit hat es? Die Aussage, warum es gemacht wird, kann ich Ihnen leicht beantworten, weil man mit Hilfe oder in diesem Medium nicht nur Zellen hat, die man beurteilen kann, man kann auch Keime nachweisen. Das heißt, man kann bei dieser Frau in einer Sitzung praktisch das Zellbild beurteilen und hat Restmaterial noch übrig, um jetzt nun diverse Erreger wie Pilze etc. oder Chlamydien mit molekularbiologischen Methoden nachweisen zu können. Aber wie steht jetzt nun die Dünnschichtzytologie im Vergleich zur klassischen Methode? Und da gibt es eine Studie, also die Industrie hat diese Methode massiv gepusht, sie kostet deutlich mehr als das klassische Verfahren Und so ist im Prinzip der Streit quer durch die Gynäkologenpraxen in diversen Frauenzeitschriften an die Patientinnen herangetragen worden. Und deswegen hat man im Jahre 2011 hat das amerikanische Gesundheitsministerium eine unabhängige Agentur beauftragt, den Nutzen dieser Methode rein mit der Fragestellung zu prüfen, inwieweit bringt es der Patientin etwas in Hinsicht einer Krebsvorstufe. Und die Aussage war ganz simpel die, dass die Dünnschichtzytologie keinen Einfluss hat auf die Sensitivität und Spezifität. Das heißt, Sensitivität ist die Wahrscheinlichkeit, mit der ich die Läsion entdecke. Und Spezifität, ganz grob vereinfacht, bedeutet, wenn ich sage, eine Läsion ist drinnen, wie gut ist meine Trefferquote. Das heißt, die Dünnschichtzytologie per se, ganz allein hingestellt für den Nachweis von Krebsvorstufen, ist nicht besser. Wird in Österreich auch praktisch nicht eingesetzt. Aber diese Dünnschichtzytologie hat einen unschätzbaren Vorteil. Das heißt, in Ländern, in denen Personalmangel besteht, und dann sind wir wieder bei England und leider auch in Deutschland. Deutschland wird in diese Rolle kommen, weil das Durchschnittsalter der deutschen zytologisch tätigen Ärzte in Deutschland liegt, glaube ich, zurzeit bei 60. Das heißt, es ist vorhersehbar in bestimmten Ländern, wie es bereits in England in manchen Fällen eingetreten ist, dass nicht mehr genügend Fachkräfte da sind. Das heißt, man versucht jetzt nun mit Hilfe von Computern die Fachkräfte zu ersetzen. Und dieser Versuch, den gibt es schon seit über 30 Jahren. Aber erst die Dünnschichtzytologie hat dem Ganzen praktisch die Grundlage gegeben, relativ effizient zu werden. Initial hat man diese Computer nichts anderes benutzt, nicht sehr betriebsfreundlich, um zu kontrollieren, ob die Mitarbeiterin wirklich alles an dem Abstrich angeschaut hat. Sie haben ja gehört, zwischen 300.000 bis 500.000 Zellen in 10 Minuten anzuschauen, das ist ziemlich anstrengend. Und das den ganzen Tag, Sie können sich vorstellen, das geht an die Substanz. Das war der erste Ansatz, aber inzwischen geht man einen Schritt weiter. Man lässt den Automaten die Screening-Arbeit der BMA übernehmen und dieser Automat, diese Bildanalyse identifiziert, je nach Firma, verschiedene Felder, die sie als auffällig bezeichnet. Und diese auffälligen Felder wiederum werden entweder an einem Computerbildschirm oder am Mikroskop der BMA nochmal präsentiert. Der Vorteil ist, wir haben deutlich mehr Leistung. Das ist gut für Privatlabore. Der Nachteil ist, sind die Kosten. Aber, bitte seien Sie sich etwas bewusst, die Trefferquote dieser Automaten ist bis jetzt nur auf dem Level einer mittelmäßigen BMA. Und deswegen lassen wir alle, die wir hier sitzen und die mit den BMAs arbeiten, nichts auf unsere Mitarbeiter kommen. Gehen wir jetzt nun einen Schritt weiter. HPV. Sie kennen alle die Diskussion um das Human Papillomavirus. Was wissen wir seit den 80er Jahren praktisch ist das Zervixkarzinom assoziiert oder die Folge einer Infektion mit HPV. Und das Ganze ist zurückzuführen auf die Arbeiten des Kollegen Zuhausen, also des Professors Zuhausen aus Heidelberg, der praktisch 1977 gesagt hat, HPV ist das Agens, mit dem das praktisch zu ein Zervixkarzinom, also das Gebärmutterhalskrebs, zur Folge hat. Und Sie sehen im Prinzip dieses Schema. Was aber die Voraussetzung für die Arbeit des Herrn Zuhausen war die Präsenz von Keulozyten. Und Sie sehen das da, das sind praktisch diese Höfe um diese Kerne, die wir in den Zellen vorfinden können. Und diese Beobachtung stammt nicht aus dem Jahre 1977, sondern sie stammt aus dem Jahre 1956. Also Herr Koss hat, der Schüler des Herrn Papanikolaou, hat diese Zellveränderungen praktisch nachgewiesen. Und das Ganze ist dann nochmal die Brücke zwischen Herrn Zuhausen und Herrn Kurs, war 1976 die Beschreibung des Herrn Meisel, der gesagt hat, ich finde analoge Veränderungen auch in den genitalen Warzen. Genitale Warzen ist virusassoziiert und damit war die Brücke geschlagen. Das heißt, was wir in der Zytologie erkannt haben, oder das ist jetzt sehr vermessen, was die Zytologen der damaligen Zeit erkannt haben, rein im Mikroskop, konnte man dann später nachweisen. Und das, was wir jetzt über das Human Papillomavirus wissen, dass diese Entwicklung ist nicht stehen geblieben. Wir wissen inzwischen, dass eine Vielzahl von Erkrankungen durch diesen Virus induziert sind. Das heißt Oropharynx im Analbereich, Mundhöhle, Larynx, also das sind alles Läsionen, die zum Teil durch das Virus verursacht sind. Wir Männer, das können Sie relativ eindeutig erkennen, sind bezüglich unseres Schutzes deutlich privilegiert. So, gehen wir wieder einen Schritt weiter. Wenn die Industrie sagt, die Ursache einer Krebsvorstufe oder des Cervix, des Gebärmutterhalskrebses ist das HPV, dann ist es ganz logisch, dass man sagt, ich benutze den Nachweis dieses Virus als ein Screening-Instrument und es sind einige angetreten, die gesagt haben, wir sind selbst besser als der klassische Papanicolaou-Abstrich, weil wir eben keine falsch-positiven und keine falsch-negativen Aussagen haben. Hier gibt es eine ganz klare Aussage, schwarz oder weiß. Nur Fakt ist, Sie sehen hier rechts, das ist eine Vielzahl von Tests und diese Tests haben leider auch fehlerhafte, falsch-positive wie falsch-negative Resultate. Und damit muss man sich abfinden. Dennoch ist die Fähigkeit, das Virus im Gewebe und am Abstrich nachzuweisen, für die weitere Entwicklung eine entscheidende. Und hier bitte ich im Prinzip ein bisschen sich zu vergewissern. Es ist ein Unterschied, ob ein Automat sagt, hier liegt ein Virus vor. Das ist die sogenannte analytische Sensitivität und Spezifität. Das ist etwas, das ist ein Bild, das ich dem Kollegen Schneider verdanke. Das heißt, hier ist im Prinzip eine Präsenz des Virus gegeben oder eine sogenannte klinische Sensitivität und Spezifität. Das heißt, liegt hier eine klinisch relevante Infektion vor, sprich auch eine Krebsvorstufe. Und dieses mündet ganz simpel in die Aussage, eine Infektion durch einen Virus bedeutet noch lange nicht, dass es eine Erkrankung ist. Das ist ungefähr das Gleiche, wenn Sie in die Straßenbahn einsteigen, neben Ihnen kommt jemand mit einer Grippe rein. Das heißt, einer wird den Virus komplett ignorieren, der zweite wird ihn in kürzester Zeit eliminieren und der dritte wird sich daraus eine Grippe ebenfalls entwickeln. Und genau das passiert hier. Das heißt, wenn wir also sagen, ein HPV-Virus liegt vor, dann bedeutet das noch lange nicht, dass die Patientin an einer Krebsvorstufe erkrankt ist. Und ganz vereinfacht, eine Erkrankung liegt in maximal 10% aller jener Frauen vor, bei denen man HPV nachweisen kann. Und Sie können sich die daraus entstehenden Konsequenzen vorstellen. Gehen wir eins weiter. Ich bin gezwungen, eine kleine Lanze für die Gynäkologen zu brechen. Das heißt, beim HPV-Virus können wir sagen, er ist vorhanden oder ist nicht vorhanden. Mehr können wir zurzeit noch nicht, wenn wir nicht in weitere Ebenen vordringen, an denen zurzeit gearbeitet wird. Was die Gynäkologen jedoch schaffen, ist einerseits zu sagen, wenn ich so ein kolposkopisches Bild habe, das ist im Prinzip ein Areal, das ich als normal erachte. Sie können in der Regel versuchen zuzuordnen, hier ist eine leichte Krebsvorstufe, eine mäßige und hier eine schwere. Und aus diesen Regionen offerieren sie uns das Zellmaterial. Und daraus ergibt sich für uns Pathologen die entsprechende Kommunikation. Wir können sagen, es ist eine leichte Krebsvorstufe oder es ist eine schwere Krebsvorstufe. Das können wir sowohl zytologisch wie histologisch machen. Und hier sind wir dem klassischen HPV-Test wirklich sehr weit überlegen. So, auch dieses, die Frage, oder was ich eingangs erwähnt habe, es tobt ein ziemlicher Kampf um Marktinteressen. Und HPV wird ganz massiv propagiert. In Deutschland zum Beispiel werden die Patientinnen aufgefordert, es als Eigenleistung zu bezahlen. An mancher Stelle, und deswegen sind die Deutschen dankenswerterweise dazu übergegangen, und die haben von einem unabhängigen Institut eine Nutzenbewertung des HPV-Tests im Primärscreening des Zervixkarzinoms durchzuführen. Primärscreening bedeutet also, ich nehme den Pap-Test weg und ersetze ihn durch den HPV-Test. Und diese Untersuchung wurde durchgeführt. Und Ausgangspunkt waren diese 3000 Publikationen. Die hat man alle nach wissenschaftlichen Kriterien durchforstet, hat geschaut, was davon ist wirklich valide, was ist davon durch die Firmen beeinflusst. Und letztendlich ist die Aussage herausgekommen, dass Hinweise für einen Vorteil des HPV-Screenings zwar vorliegen, aber wichtige Endpunkte, die vor allem potenzielle Schäden erfassen, nicht beantworten werden können. Und damit ist das Chaos ausgebrochen. Das heißt, überall kann man lesen, machen Sie bitte den HPV-Test, und wer sich den banalen, den billigen, den klassischen Pap-Test im Prinzip noch verschreibt, der ist kriminell. Und auf der anderen Seite gibt es hier eine praktisch neutrale Institution, die sagt, es ist nicht besser. Das heißt, wir haben eine Verunsicherung auf mehreren Ebenen. Und ich glaube, ich bin ein kleiner Fan von Jane Austen, man möge es mir verzeihen. Und ich nutze den Spruch Sense and Sensibility anstatt Sensitivity and Specificity. Das heißt, wir müssen uns von dem Gedanken zurzeit verabschieden, dass ein HPV-Screening den Pap-Test ersetzen kann. Aber ich bin ein absoluter Anhänger, dass der HPV-Test im Sinne eines Triage-Instruments, das heißt, Triage stammt aus alter Militärbegriff, sie unterscheiden, welche Patienten in bestimmte Kategorien gehören. Das heißt, dass der HPV-Test in bestimmten Konstellationen eine sinnvolle Ergänzung des klassischen Papanikolaou-Tests, der Pap-Tests ist. Und das ist der klassische Pap-3, also ein unklares Zellbild oder bei einer leichten Dysplasie. Was zurzeit diskutiert wird, was ist denn eigentlich der Einfluss der HPV-Impfung auf diese Testverfahren, weil sie ja im Prinzip die Impfung schützt genau gegen das, wo die Testverfahren eigentlich nachweisen. Aber es gibt einen Konsens, der ist weltweit, dass der HPV-Test nach einer Konisation, also nach einer therapeutischen Intervention mit einer relativ großen Entfernung der erkrankten, einer vollständigen Entfernung der erkrankten Läsion sinnvoll ist, weil es sensitiver, also besser als Marke eines Wiederaufflackerns der Läsion ist, als eine Zytologie. Das weiß man. Nur das Problem, diese Untersuchung wird in Wien, in Salzburg, in Tirol bezahlt, nicht aber in der Steiermark. Das hat zur Konsequenz, nur damit Sie sich diese Pikanterie ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, unsere Kollegen in der Steiermark schicken die Präparate nach Wien, dort werden sie gemacht, dort wird der HPV-Test gemacht, dann kommt das Resultat zurück und die steiermärkischen Gynäkologen rufen uns zum Teil an und sagen, interpretiere uns diesen Befund. Ja, das ist so ziemlich die schlimmste aller Versionen, die wir uns Pathologen vorstellen können. Das heißt, es ist nicht sehr günstig. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, aber ich kann Sie beruhigen, ich bin schon fast auf der Zielgeraden. Ich werde Sie nicht mehr sehr lange langweilen. Wir wissen im Prinzip, dass die Zytologie sehr viel induziert hat. Es gibt im Prinzip, wir wissen, das Human Papillomavirus ist die Ursache des Zervixkarzinoms, praktisch jetzt in 99% aller Fälle nachgewiesen. Und wir wissen, dass dieses Virus ganz analog beim Hepatitis wenn es nicht zu einer Ausheilung kommt, über eine Persistenz letztendlich zur Progression und schließlich und endlich zum Karzinom führen kann. Und was man bei der Hepatitis-Impfung geschafft hat, das hat man letztendlich auch hier bei der HPV-Impfung geschafft. Das heißt, im Jahre 2002 ist dann die berühmte Publikation erschienen. Wir haben es geschafft, ein entsprechendes Vakzin, also den Impfstoff gegen einen bestimmten, also gegen den aggressivsten Virustyp zu generieren. Und man hat eine Studie gemacht und die war sehr erfolgreich. Daraus haben sich mehrere Impfstoffe entwickelt. Und ich will hier nicht aufs Detail eingehen, es sind im Wesentlichen zwei. Und das hat dann seinen Siegeszug begonnen in mehreren Ländern der Welt. Aber ich kann Ihnen sagen, die Durchimpfungsrate in Österreich liegt zurzeit meines Wissens bei 3%. Während in anderen, wie zum Beispiel Spanien, es bei 60% liegt. Was wäre die vermutete Erfolgsrate der HPV-Impfung? Wäre eine Reduktion des Gebärmutterhalskrebses um ca. 75% und die der Genitalwarzen um bis zu 90%, um nur wesentliche Punkte herauszunehmen. So, jetzt kommen wir zum traurigen Teil. Entwicklungsländer. Wie steht hier der PAP-Test? Wir wissen, in den Entwicklungsländern, und wir sind indirekt alle ein bisschen davon betroffen, hier liegen ungefähr 60% aller Krebsfälle vor und immerhin 75% der neu auftretenden Gebärmutterhalskrebsfälle. Und 80-85% werden in einem unheilbaren Stadium entdeckt. Und ich kann sagen, ich durfte das selbst miterleben, wie ich in Nigeria war. Es sind traurige Zustände, wenn man in einem Krankenhaus arbeitet, das pro Tag genau 30 Objektträger zur Verfügung hat. Und damit werden die Abstriche gemacht. Am Abend kommt die MTA, nimmt das Deckglas runter, wäscht dieses Glas wieder und es wird am nächsten Tag für die nächsten Patientinnen wieder eingesetzt. Und das geht Tag für Tag. So, das heißt, wir haben das Cervixkarzinom oder Gebärmutterhalskrebskarzinom ist im Prinzip ein Problem heutzutage der Entwicklungsländer. Und deswegen ist es weitgehend aus unserem Bewusstsein verdrängt, obwohl wir es im Hintergrund immer noch mit Akribie, mit Sorgfalt betreiben und technisch weiterentwickeln. Die Strategie heutzutage ist, wie zum Beispiel von Organisationen Ärzte ohne Grenzen, sind diese Patientinnen durchzuimpfen. Aber was weiß man, der Erfolg tritt frühestens in 10 bis 15 Jahre ein. Das heißt, es gibt wiederum parallele Bemühungen und da gibt es jetzt eine Organisation, die nennt sich Pathologen ohne Grenzen. Wir sind ja nicht sehr erfinderisch, aber auch andere Organisationen, die gehen dorthin. Die gehen wirklich und bauen Labore auf. Die trainieren die Leute vor Ort und sie trainieren was? Den klassischen Papanikolaou-Test. Warum? Weil er billig ist und er ist effizient und ich kann es den Leuten beibringen. Und wir haben selbst eine Modifikation des Papanikolaou-Tests entwickelt, der praktisch keinen Alkohol enthält, weil er in muslimischen Ländern das schon bereits die Beschaffung des Laboralkohols ein Problem darstellen kann. Und wir setzen auch dort moderne Verfahren ein, das heißt, wir betreiben eine Telezytologie. Wir können mit Scannern Zellbilder irgendwo in Nigeria einscannen, und wir können sie simultan in Wien, in London, wie auch immer, befunden. Das machen wir zum Teil. Und das im Wesentlichen auf freiwilliger Basis. So, was ist die Take-Home-Message, die ich Ihnen mitgeben möchte? Im Februar 2014 wird das Impfprogramm modifiziert. Unsere jungen Mädchen werden HPV geimpft. Aber die Reduktion des Cervixkarzinoms wird frühestens in 10 bis 15 Jahren praktisch spürbar werden. Eine HPV-Untersuchung in bestimmten Fällen ist sinnvoll als Zusatzuntersuchung zur Erhöhung der Aussagekraft des PAP-Abstrichs, stellt diesen aber nicht praktisch in das Abseits, sondern ergänzt das Ganze. Und letztendlich die wichtigste Maßnahme, und hier wiederhole ich mich, zur Reduktion des Zervixkarzinoms ist und bleibt die Erhöhung der Teilnahmerate bei der Vorsorgeuntersuchung und die nimmt zurzeit in Österreich ab. Und jetzt komme ich zum Letzten. Ich bedanke mich.